Hallo Jana,
Schön, dass du da
grüß
bist.
dich. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich auf unser heutiges Thema. Super spannend. Ja, ich durfte ja schon ein bisschen mit dir reden. Ich durfte dich auch schon ein bisschen kennenlernen. Aber vielleicht magst du dich ja gerne erstmal vorstellen und kurz den Leuten erzählen, wer du bist.
Ja, gerne. Mein Name ist Janine Hagen. Ich bin die Inhaberin und Mastertrainerin bei der Mental Elite Academy. Und bei uns dreht sich alles, und das ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, um emotionale Intelligenz. Und ich teile das sehr mit dir. Das ist ein richtig cooles Thema. Das heißt, bei uns in der Akademie gibt es Trainings für emotionale Intelligenz, wo Menschen sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Bereich lernen, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen, so dass es für sie angenehm ist, und aber auch mit den Emotionen von anderen. Das heißt, zum einen von Mitarbeitern, aber auch im privaten Umfeld, mit den Emotionen von Kindern oder auch von Partnern und auch von Freunden, Familie. Genau, das ist so mein Business Self zusammengefasst. Und privat, ich bin 37 Jahre alt, wohne in München mit meinen zwei Hunden, dem Cooper und dem Pixel. Hab einen Freund und erfreue mich insgesamt meines Lebens. Ja.
Sehr schön. Ja, damit bist du, glaube ich, schon einem Lottogewinn sehr nah, würd ich
Ja,
behaupten.
da kann man immer noch ein bisschen was nachlegen, aber ja, dem emotionalen Lottogewinn auf jeden Fall.
Sehr schön, sehr schön. Ja, genau, du hast ja gesagt, es geht so um emotionale Intelligenz im Berufsleben, wie auch im Privat. Und ich gehöre. Manchmal denke ich leider zu den empathischen Menschen. Ich nehme in einem Raum mit den verschiedensten Menschen sehr, sehr viel auf. Ich spüre Dinge, bevor es andere irgendwie merken. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Und ja, da wäre halt die Frage, kann man sich das abtrainieren? Und
Oh.
also, ne, also ne, abtrainieren, gut, abtrainieren ist übertrieben, aber lernen damit umzugehen, die Dinge nicht so sehr an sich ranzulassen
Ja.
oder irgendwie zu differenzieren, was ist jetzt meine Emotion und was ist die Emotion des anderen zum Beispiel.
Ja, da bist du jetzt schon, bist du schon voll im Thema drin. Vielleicht bevor ich die Frage beantworte, will ich erstmal ganz kurz noch was zur emotionalen Intelligenz erklären, weil ja, das ist in Deutschland noch nicht so sehr, kommt sehr aus den USA, aber schon Buzzword, und ich möchte sicherstellen, dass wir alle das Richtige darunter verstehen und vor allem dasselbe darunter verstehen. Emotionale Intelligenz hat zwei Teile. Es geht einmal, wie gesagt, um die Regulierung, Wahrnehmung und Regulierung deiner eigenen Emotionen, und auf der anderen Seite eben um die Wahrnehmung und Regulierung von Emotionen von anderen. Und was du gerade ansprichst mit der Empathie, das ist ein Skill, der sich im Bereich der Regulation der Emotionen von anderen, der dort angesiedelt ist. Und wir können nur dann empathisch sein, wenn wir auch mal erst überhaupt einen guten Zugang zu unseren eigenen Emotionen haben. Das heißt also an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch an dich. Die Tatsache, dass du überhaupt diese feinen Antennen hast, die zeigt schon mal, zumindest laut der Forschung, du kannst gleich gerne sagen, ob das bei dir vielleicht im Einzelfall anders ist, glaube ich aber nicht, so habe ich dich nicht kennengelernt, dass du schon auch ein sehr gutes Verständnis für deine eigenen Emotionen hast. Denn wenn man das nicht hat, kann man auch die von anderen nicht aufnehmen. Und jetzt zu deiner Frage. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine sehr hohe Empathiefähigkeit schon von Geburt an und ja, strugglen auch bis zu einem gewissen Grad manchmal damit, eben mit genau dem, was du gerade erzählt hast. Nämlich, dass sie durch diese feinen Antennen so unfassbar viel aus ihrem Umfeld quasi aufsaugen. Und dann hast du quasi die doppelte Ladung an Emotionen, die du für dich regulieren musst, nämlich deine eigenen und die, die du quasi noch zusätzlich bekommen hast. Und es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Und deswegen habe ich gerade so gelacht bei dem Abtrainieren, weil das ist eigentlich eine ziemlich geile Fähigkeit, die solltest du auf keinen Fall abtrainieren. Was man dabei machen kann, ist eben mit dem, was dann da alles ankommt, gut umzugehen. Und das eine ist, dass man sowieso schon mal eine gute eigene Regulationsfähigkeit hat. Ja, das heißt, dass man mit allem, was so reinkommt, schnell einen guten Umgang findet. Und das zweite ist aber auch, und das nennen wir Eckpartie, dass wir es aktiv irgendwann schaffen, uns aus diesem ganzen empathischen Aufsaugen auch wieder aktiv rauszuholen, rauszuziehen. Das bedeutet dann nicht, dass du ein Arschloch wirst, sondern das bedeutet, dass du eben das für dich gut regulieren kannst, dass du irgendwann sagst, okay, stopp, das ist jetzt quasi hier gerade für mich zu viel. Ich nehme zwar noch kognitiv auf, was irgendwie der andere mir zeigt, aber ich gehe da nicht mehr so stark in das emotionale Erleben rein. Ja.
Ja, also wie du schon sagst, also ich, grundsätzlich glaube ich, weiß ich schon, wer ich bin, woher gewisse Sachen einfach kommen und warum die sich so für mich anfühlen. Aber das Regulieren ist manchmal wirklich schwer, gerade bei Menschen, sag ich mal, die mir wichtig sind. Auf der Arbeit geht es so, also ich sag mal, in meinem Teilzeitjob, den ich aktuell, zu dem ich mich aktuell habe, wieder überreden lassen, du Idiot. Da merke ich das schon, dass ich da ein bisschen, ja, dass ich da ein bisschen mehr aufnehme, als ich möchte, und dass es mir nicht immer gut tut. In dem Gespräch um Finanzen, wenn ich jetzt wirklich Beratungsgespräche mit meinen Kundinnen habe, da geht es ja nicht nur um Finanzen, da geht es ja auch, ne, warum ist die Situation gerade so, wie sie ist? Wo möchtest du hin? Wovon träumst du? Und auch da hat man ja auch ganz viele Informationen und auch Emotionen. Und da bringt mich meine Empathie natürlich ja um einiges weiter, ne?
Ja, absolut, total.
So.
Das ist auch eine spannende Unterscheidung, die du da triffst, also Privates und Berufliches an der Stelle. Denn genauso kennen wir auch zwei Formen von Empathie. Wir kennen die kognitive Empathie und die affektive Empathie. Und das eine ist, wo es wirklich darum geht, ich sehe, was du fühlst und ich kann damit umgehen. Und das andere ist, ich fühle, was du fühlst und gehe damit um. Und gerade im beruflichen Kontext, da wünschen wir uns doch eher, dass ich sehe, was du fühlst. Denn wenn ich jetzt beispielsweise Chefchefin von 100 Mitarbeitern bin und jedes Mal einen Bauchkrampf kriege, wenn mein Gegenüber da offensichtlich irgendwie ein Magengrummeln hat, dann kann das nicht gut für den Vorgesetzten sein, ne? Genau, aber gerade so im Privatleben, wenn die Menschen uns nahestehen, dann ist es ganz normal, dass wir da eben auch mal mitfühlen, ja, oder auch als Mutter von Kindern, wenn sie das Kind wehtut, dann tut uns das auch weh. Und da brauchen wir auch nicht anfangen zu sagen, ah, das will ich nicht mehr, das gucke ich jetzt mir nur noch rational an, ja, das wär Schwachsinn, wir sind ja auch soziale Wesen. Aber Emotionsregulation ist immer auch für mich als in Anführungszeichen Profi eine bewusste Entscheidung und man muss das trainieren, ja. In jedem Moment, wo du merkst, da passiert gerade was, musst du dich. Und das ist schon noch ein zweiter Skill, das ist die Selbstwahrnehmung. Musst du erstmal reflektieren, okay, was ist es gerade, was ich da spüre? Und dann die Entscheidung zu treffen, wie möchte ich die Emotion jetzt ausleben? Ja? Und das heißt, möchte ich die hochreguliert ausleben? Das heißt, so wie es jetzt gerade ist, in so einem hohen Arousal-Stadium, ja? Oder möchte ich die ein bisschen runterfahren, weil das für die Gesamtsituation dann besser wäre? Aber deswegen ist es auch, was wir in der Mental Elite Academy machen, Training. Und nicht in erster Linie nur Coaching, sondern das ist wirklich Wissen, was du dir nur durch regelmäßiges Machen aneignest und auch vertiefst. Ich zum Beispiel hatte letztens eine Situation, da bin ich mit meinen beiden Hunden am Fahrrad gefahren, wie seit Jahren jeden Mittag irgendwie in den Wald, und das ist auch rechtlich erlaubt. Wurde dann aber von links irgendwie von der Polizei so angeflaumt. Ja, ist aber keine gute Idee. Und meine erste Reaktion war so, okay, du kannst jetzt nicht die Polizei anschreien. Habe dann einmal kurz durchgeatmet und dann eine sehr wohlwollende, erstmal aufnehmende Aussage formuliert. Ja, ich verstehe, dass mein Verhalten sie verärgert. Habe dann aber direkt meinen Standpunkt klar gemacht. Ja. Nach Paragraph 28.1 der Straßenverkehrsordnung ist das Mitführen von Hunden am Fahrrad erlaubt. Wie der geguckt hat in dem Moment, ne, das war göttlich. Aber hätte ich da jetzt zum Beispiel auch seine Wut aufgenommen und wäre da in die gleiche Energie gegangen, dann hätte ich da wahrscheinlich irgendwann meine Personalien abgeben müssen, obwohl ich gar nichts gemacht hatte. Ja.
Ja, stimmt. Das ist auch eine spannende Sache. Jetzt gerade, wo du es nochmal sagst, das ist ja auch, wie du schon sagst, auch nochmal die Emotionen des anderen so mit aufnehmen, so Aktion, Reaktion,
Ja,
ne?
total.
Und ja, da bin ich auch. Ich bin zum Beispiel mittlerweile jemand, wenn ich wütend bin, sauer, ich werde ruhig. Ich werde richtig ruhig. Ich habe immer gesagt, solange ich fluche, Leute, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Werde ich ruhig, dann wird es böse. Ja, weil man sagt auch manchmal Dinge in seinen Emotionen, die man nicht zurücknehmen kann. Deswegen ist meine Strategie halt ruhig werden, erstmal wieder bei mir ankommen, vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag oder eben später an dem Tag nochmal ins Gespräch gehen, weil ich für mich persönlich weiß, alles andere wird zu keiner guten Lösung führen.
Ja, da bist du schon hundertfach weiter als viele andere. Das, was du da berichtest, dieses, ah, jetzt sage ich was, was ich eigentlich nicht will, das ist das, was wir als Amygdala-Hijack bezeichnen. Das ist, wenn ein Teil unseres Gehirns, der für unsere Emotionen zuständig ist, wenn der quasi von unserem ganzen rationalen Gehirn oder wenn der unser ganzes rationales Gehirn kidnappt, ja, da kannst du neurobiologisch gar nichts dagegen tun. Wenn das so ist, dann rastest du aus und dann schreist du und dann sagst du Sachen, die du hinterher bereust. Und der Kern der Emotionsregulation besteht eben darin, und das hast du schon richtig gut gemacht, dass du dann in diesen Momenten merkst, okay, stopp, ich muss hier was anderes machen. In deinem Fall wirst du dann ruhig, damit es erst gar nicht so weit kommt. Ja.
Ja, das ist, musste ich mir auch hart antrainieren, weil früher dachte ich so, ich muss immer alles raushauen, ich muss immer alles sagen, was ich denke und was ich fühle. Und hat mich aber nirgendwo hingebracht und irgendwann habe ich geschnallt, okay, das ist gar nicht das, was ich generell fühle, sondern nur das, was ich im Moment denke, weil mich halt irgendwas ja angepiekst hat, sozusagen, ne? Und ja, da bin ich mittlerweile besser geworden. Es gibt aber viele Menschen, die das anpiekst und die dann diskutieren wollen und die dann aber wiederum immer wütender werden, wenn ich dann so gar nichts sage. Und wenn ich dann nach dem dritten Mal sage, du, ich habe dir gerade gesagt, ich möchte jetzt gerade nicht darüber reden, gib mir einen Augenblick, und dann ein anderer erwachsener Mensch steht und das nicht versteht, dann gehe ich auch komplett aus der Situation raus,
Ja.
weil das kann nur eskalieren.
Ja.
Ja.
Da an der Stelle ganz, ganz witzig, es gibt so ein Buch, das heißt Die Arschengel. Ich weiß gerade nicht mehr, von welchem Autor das ist. Shame on me. Aber es geht ja gerade um die Botschaft aus diesem Buch. Und da heißt es, dass alles das, was du als Person, worüber du dich bei einem anderen ärgerst, das hat eigentlich mit 95% gar nichts mit der anderen Person, sondern nur mit dir zu tun. Weil vermutlich hat, was du gerade erzählt hast, ne, der oder die andere, der da jetzt gerade irgendwie dann davon genervt war, dass du dich zurückgezogen hast, fühlte sich wahrscheinlich irgendwo selbst getriggert. Ja, wäre die Person auch komplett reflektiert und entspannt, dann hätte sie das einfach hinnehmen können, ja, und hätte da einfach sagen können, okay, akzeptiere, ich lasse uns später quatschen, ne? Aber das ist wie so eine Spirale, ne? Das geht im Positiven wie auch im Negativen, dass sich dann da so zwei Menschen, ja, hochschaukeln können oder runterschaukeln, je nachdem.
Ja, definitiv. Also dafür sind wir auch alle unterschiedlich, haben ja auch alle unsere eigenen Päckchen sozusagen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, das auch mit für sich zu begreifen, dass auch wenn der Gegenüber vielleicht auch gerade sauer ist oder laut wird oder so, auch nicht immer was mit mir zu tun haben muss. Dass
Ja.
man da auch nochmal so ein bisschen runterkommt und sagt, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich, nein, das kommt jetzt nicht an mich ran, das war jetzt nicht so, der Mensch ist gerade wütend, sauer, getriggert, keine Ahnung. Lassen wir den, ne? Also es ist halt, aber es ist schwierig, weil ich glaube, dass in ganz vielen Familien, also es fängt ja schon bei Kindern an, dass die Eltern einfach irgendwelche Notlügen erfinden, die Kinder in irgendwelchen Sachen anlügen, Kinder aber meistens eine sehr ausgeprägte Empathie haben und genau wissen, dass sie angelogen werden. Und das auch was macht. Und das, glaube ich, überträgt sich schon sehr ins Erwachsenenleben. Und dann so, ja, dem Kind nicht die Emotionen lassen, ne? Also auch weil du dein Kind ja beschützen willst, weiß ich nicht, wenn das Haustier gestorben ist und du erzählst es ja, den Hund habe ich jetzt abgegeben, dem geht es da besser, aber solche Sachen halt, ne? So, was ja gar nicht stimmt, weil du das Kind davor irgendwie beschützen möchtest, anstatt zu sagen, hey, das gehört zum Leben dazu.
Ja.
Und ja, die Trauerzeit zu geben und so. Ich glaube, damit fängt es in vielen Familien schon an. Dann wird da, also häufig, also das weiß ich auch aus meinem Freundesbekanntenkreis, dass da nicht so viel über Emotionen gesprochen wird, auch innerhalb der Familie.
Ja, total.
Und ja,
Total.
da geht es halt schon los. Und dann ist das irgendwo abgespeichert. Du bist zwar schon ein erwachsener Mensch, aber es gibt halt Sachen, da kannst du dich einfach nicht gegen wehren.
Ja.
So sehr du möchtest.
Total. Also das sehe ich auch immer wieder im Training bei meinen Klienten, Klientinnen. Da fehlt einfach A, mal so ein ganz plastisches Wissen auch über Emotionen. Ja, jede Emotion hat eine Funktion. Ja, das heißt, jede Emotion will irgendetwas für dich tun. Und dahinter steckt immer ein Bedürfnis. Und das sind auch Sachen, die wir erstmal im Training überhaupt lernen. Ja, wir gucken uns so die 12 maßgeblichen Emotionen an, die uns Menschen in unserem Handeln irgendwie leiten und gehen dann da wirklich ganz strukturiert durch und sagen, okay, was ist die Funktion von Angst? Welches Bedürfnis steckt dahinter, damit da erstmal überhaupt einfach auch so ein Wissen geschaffen wird? Ja, weil wie du es genau richtig sagst, so emotionale Erziehung, sage ich jetzt mal, die findet in den wenigsten Familien statt. Ich merke jetzt so, gerade auf Instagram, da wird jetzt auch so ein kleiner Rap für Kinder, ja, meine Emotionen sind richtig und wichtig und so, da merkst du so, dass es da so erste Anzeichen oder erste Bewegungen in die richtige Richtung geht, dass jetzt die Generation, also unsere Generation, die jetzt quasi Kinder erzieht, langsam anfängt, da eine Awareness für zu schaffen. Aber ich beispielsweise habe das in der Erziehung auch nie gelernt. Und trotzdem sind diese Emotionen aber alle da. Aber was wir halt nicht kennen, davor haben wir Angst, ne? Oder das ignorieren wir. Und deswegen gehört da zur emotionalen Intelligenz auch erstmal ganz viel Psychoedukation, ja. Denn dann ist das plötzlich, dass dieses dubiose Gefühl, was ich da habe, was irgendwas mit mir macht, ist dann plötzlich, okay, das ist ganz klar, das ist Verachtung, das wurde erzeugt, weil XY und wenn die mir zu stark wird, dann mache ich halt Handlung Z, ja, weil ich eben weiß, das ist die Logik und dann ist die Sache schon viel, viel weniger dramatisch auch. Weil alles, was man immer so unter den Teppich kehrt, ist halt einfach so ein Mysterium und da wird dann irgendwann plötzlich ein größerer Wirbel draus gemacht, als was es eigentlich ist. Ja.
Ja, das stimmt. Also das mit der Rationalität, das ist bei mir, das hat mir auch geholfen. Ich hatte ja auch Angststörungen lange Zeit und habe mir dann ein Buch geholt. Ich glaube, das hieß irgendwie die 4 Phasen der Angst oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das hat mir sehr geholfen, weil da wurde halt auch erklärt, woher kommt die Angst, was kann es auslösen. So, es kann dir nichts passieren, auch wenn sich das gerade körperlich so anfühlt. Und das hat mir auch sehr geholfen, da ganz anders mit umzugehen.
Ja, total. Und
So.
du hast gerade was super Spannendes angesprochen, was auch wenn es sich körperlich so anfühlt. Denn das ist auch was, was wir so, so doll wieder zurückerlernen dürfen. Das ist wirklich unsere Körperempfindungen wahrzunehmen. Das ist jetzt für jemanden, der da jetzt im pathologischen Bereich irgendwie alles total überbewertet, jetzt nicht das Richtige, aber wir reden jetzt mal von einem normal gesunden Menschen, ja, einfach wahrzunehmen, was da im Körper gerade ist, ja, was bedeutet der Kloß im Hals oder warum habe ich jetzt einen erhöhten Herzschlag oder warum zieht es mich jetzt im Bauch zusammen? Denn wir wissen, dass jede Emotion auch so eine richtig körperliche Verankerung hat, ja. Das konnten Studien zeigen. Also die finden sich wirklich im Körper wieder. Und sobald wir eine bessere Wahrnehmung dafür haben, was wir gerade wirklich körperlich spüren, desto leichter fällt es uns, das dann auch eben die zugehörige Emotion zu etikettieren quasi, ja, und dann eben entsprechend in die Regulation zu gehen. Ja.
Ja, ich habe für mich auch, ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob das mal in der Therapie war oder ob ich das irgendwo gelesen habe. Auf jeden Fall ist mir das auch hängen geblieben, dass gesagt wird, wenn du ja, Stress hast, emotionale Probleme, dann sucht der Körper sich immer die Stellen aus, die sowieso schon kaputt sind, sozusagen. Und das fand ich ganz interessant und ich habe ein Warnzeichen. Bei mir ist es so, ich wurde mit 17 operiert im linken Eierstock. Und ich weiß immer, wenn es da anfängt, richtig weh zu tun, dann habe ich einen Stresspegel und da muss ich runterfahren. Und sobald ich das für mich begriffen habe und da auch was für mich tue, geht das wieder weg. Und das klingt jetzt für einige, die zuhören, bestimmt total gaga. Aber vielleicht mal so als Selbsttest für sich, um mal zu schauen, okay, ist da bei mir auch irgendwas? Muss ich da vielleicht ein bisschen besser drauf achten? Das ist was, was mir auch so im Alltag hilft.
Ja,
Ich habe ja
total.
nun auch super viele Projekte, die ich auch alle irgendwie vorankriegen will. Ich bin sehr ungeduldig. Man möchte alles direkt jetzt, sofort gleich. Und das merkt man dann. Auch wenn die Sachen, die man macht, ja auch Spaß machen. Also Stress ist ja nicht immer nur, ich sage jetzt mal, negativ oder kommt von negativen Dingen.
Ja.
Ja, es kommt ja auch von Sachen, die einem einfach Spaß machen. Und da kann so ein Tag einfach auch mal 14, 16 Stunden lang sein. Und wenn du es ein paar Tage hintereinander machst, dann ist das für den Körper auch Stress.
Ja, absolut.
Ne?
Absolut.
Und
Und wir fangen da in den Trainings meistens erstmal damit an, dass die Leute lernen, einfach mal jeden Tag 5 Minuten so ein paar Atemübungen zu machen. Und ich bin wirklich kein esoterischer, spiritueller Mensch, auch wenn das alles eine Berechtigung hat. Aber meine Klienten sind meistens auch eher sie so aus der eher rationalen Ecke, ja. Das ist ja auch die Idee, dass wir genau diese Menschen auch da heranführen. Und es haben so viele wissenschaftliche Studien gezeigt, dass diese Atemmeditation, wo du dich einfach nur 5 Minuten auf deinen verdammten Atem konzentrierst, was den Menschen so schwer fällt, ja, weil die Gedanken ständig abweichen und du musst die Gedanken immer wieder zurückholen, ja, dass diese 5 Minuten Atemmeditation, die man dann idealerweise ja sukzessive so ein bisschen steigert bis zu 15, 20 Minuten am Tag, dass wenn du das trainierst, dass es dir auch viel leichter fällt, dann auf andere körperliche Signale zu hören. Und auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen eine Tragik hat mit deiner OP, aber geil, dass du diesen Marker hast für dich, weil den müssen erstmal viele noch finden. Bei mir sind es übrigens die
Oh
Nebenhöhlen.
no. Ich überlege gerade, ob ich mit dir tauschen wollen würde. Nein. Nein.
Ja, also.
Ja, es ist wirklich spannend, wenn man da mal sich mit auseinandersetzt. Das ist natürlich auch was, nur ne? Selbstreflexion, sich selber kennenlernen. Da hat man ja auch nicht immer Lust drauf. Einige Sachen hat man vielleicht ja auch nicht umsonst verborgen. Ne? Das ist ja
Ja.
auch ein Selbstschutz vom Körper oder auch von der Seele, vom Geist, dass man sagt, so ja. Das wurde schon mit Absicht verdrängt, sozusagen.
Ja.
Und da muss man auch wirklich schauen, okay, was holt man zurück und was nicht.
Ja. Ja, aber da
Definitiv.
auch vielleicht an der Stelle für alle Hörer und Hörerinnen, um unsere heutigen gegenwärtigen Themen zu lösen, müssen wir nicht immer unbedingt in unseren Urschleim zurück. Ja? Es gibt keine Studie, die zeigt, dass die Probleme, die du heute hast, dass du unbedingt dafür deinen ganzen Shitload aus der Vergangenheit aufarbeiten musst. Du kannst es natürlich, aber viele haben da auch erstmal Respekt vor. Du kannst trotzdem schon im Kleinen anfangen, für deine emotionale Gesundheit und für deine emotionale Intelligenz im Heute zu arbeiten. Ja? Und dazu musst du nicht alles wieder aufrollen. Manchmal kommt man natürlich dahin und dann sollte man da auch hingucken. Aber das ist im ersten Schritt erstmal nicht nötig. Ja.
Ja, ich glaube, das ist für viele auch ganz wichtig zu wissen. Gerade, ich sage jetzt mal auch Therapie und so, das ist ja, wird ja immer ein immer größeres Thema. Also zum Glück, ich bin froh, dass sich immer mehr Leute sich mit ihren Sachen auseinandersetzen.
Ja.
Aber das zeigt eben auch, wie wenig das vorher getan wurde und ja, wie weit das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Weil es, ich meine, umso älter du wirst, umso weniger kannst du dir einfach Charaktereigenschaften wieder abtrainieren, sag ich
Ja.
mal.
Ja.
Also die man selbst als negativ empfindet. Das sieht der andere, ein anderer Mensch ja vielleicht gar nicht so. Es geht ja mal um die eigene Arbeit so an sich auch, ne?
Total. Letztens hat mich mein Freund gefragt, sag mal, Janine, wieso ist es eigentlich so? Sind wir jetzt eigentlich alle mehr Gaga als früher? Oder warum ist es jetzt plötzlich so, dass plötzlich jeder irgendwie so ein Thema hat, ne? Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, da, wo wir nur noch, weiß ich nicht, 35 Jahre alt geworden sind und uns mit sehr einfachen Tätigkeiten unser Leben irgendwie bestritten haben und wo noch nicht so viel los war, ja, da hatten wir auch weniger Probleme. Das heißt, einfach unsere heutige Gesellschaft ist einfach so voll mit allem. Und allein schon diese Vielfalt an Möglichkeiten und alles, was damit verbunden ist, das gibt natürlich nochmal so einen zusätzlichen Stressfaktor. Also ich glaube, das ist das eine. Unsere Lebensumstände haben sich halt maßgeblich schon verändert. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt tatsächlich auch so, dass das, was auch viele Jahre bei vielen einfach im Stillen passiert ist und wo man sich geschämt hat, irgendwie in Therapie zu gehen oder in ein Coaching zu gehen, dass da jetzt, und das ist für mich die positive Bewegung, dass es da jetzt halt auch eben so einen Ruck in der Gesellschaft gibt und einfach die Leute da auch offen drüber sprechen. Aber trotzdem muss man, glaube ich, diese erste Strömung sehr, 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 sehr gut im Auge behalten. Denn auch wenn das alles technologischer Fortschritt und so weiter ist, aber ja, was das mit uns Menschen macht, das sehen wir ja. Ich traue mich gar nicht, meine Bildschirmzeit zu messen. Ja? Ich will es gar nicht wissen. Das ist auch eine schlechte Coping-Strategie. Aber das, was wir uns da einfach alles jeden Tag in den digitalen Medien reinziehen, ja, das ist ja alles Konsum. Ja? Alles, was da reinkommt in dein Gehirn, macht da was mit deinem Gehirn. Und ich glaube, früher haben wir viel bewusster entschieden, mit was wir uns beschäftigen und mit was nicht.
Definitiv. Also Bildschirmzeit ist auch so ein Faktor, da musste ich gerade auch so ein bisschen schmunzeln. dadurch, dass ich natürlich auch viel digital arbeite, kommt da schon einiges zusammen. Habe aber auch da für mich gemerkt, so, nee, das wird mir jetzt ein bisschen zu viel, auch mit Social Media. Du kannst nicht auf jeder Plattform unterwegs sein, du kannst nicht überall die Menschen erreichen. Zum Beispiel, wenn man es beruflich macht, dass man auch da mal schaut, hey, womit übertreibe ich, was funktioniert für mich, was lasse ich? Und vielleicht auch mal wieder ein bisschen analoger werden
Ja.
und auch da mit den Leuten mal reden, auch so WhatsApp, also wie normal das geworden ist, dass die Leute dich ständig und mit allem irgendwie bei WhatsApp erreichen. Und heute musste ich gerade schmunzeln und von einer Freundin, ich habe glaube ich 14 Sprachnachrichten von ihr gehabt nacheinander. Und ich nur irgendwann geschrieben habe, Maus, ich arbeite. So.
Ja.
So. Und sie so, oh mein Gott, sorry. Und da ich gedacht so, und dann bin ich aber auch so, dass ich den Leuten sage, du, pass auf, ich habe da heute gar kein Ohr für, ich habe da gar keinen Kopf für. Entweder wir telefonieren jetzt kurz 5 Minuten und du erzählst mir, was los ist. Wir haben das kurz abgehakt, oder ich melde mich morgen.
Ja,
Weil
sehr gut.
irgendwann ist es auch zu viel. Auch auf
Absolut.
sämtlichen Kanälen. Und das merke ich auch, dass das anfängt, mich zu nerven, weil ich, auch wenn ich digital arbeite, ich bin, glaube ich, immer noch so die Generation offline.
Wir kennen halt
So.
auch das andere, ne? Das ist, glaube
Genau.
ich, noch der, das ist noch der Unterschied. Aber das, was du da berichtest, das sagen mir auch ganz viele von meinen Trainees. Also das ist so klassisch, diese Slack-Channel, ne? Oder die Teams-Nachrichten. Und am besten dann immer nur ein Wort pro Nachricht und dann poppt da die ganze Zeit was auf. Die sind morgens um 10, steht denen schon Oberkante, Unterlippe. Die haben schon so einen Puls, einfach weil man das Gefühl hat, man kommt da gar nicht mehr hinterher. Ja, und du bist so richtig mit dem Rücken an der Wand und kannst eigentlich nur noch reagieren und überhaupt nichts mehr gestalten. Aber das ist so spannend, da diesen Kreislauf zu unterbrechen, weil jetzt so als Außenstehender kannst du einfach sagen, ja, dann mach dich doch 2 Stunden auf abwesend oder unterdrückt es einfach oder unterbricht es oder melde dich erst gar nicht an. Ja, aber das geht ja nicht. Ja, und das ist halt genau die Frage, geht es wirklich nicht? Und klar muss man dann Regeln schaffen. Und also als ich früher noch angestellt war, es gab einfach so Slots in meinem Kalender. Da hat mich niemand zu kontaktieren. Und auch selbst wenn irgendwer angerufen hat, der glaubt, er war super wichtig und der vielleicht sogar wichtig war, ich habe das durchgezogen. Weil du musst dein Gehirn einfach mal beruhigen. Ja? Das ist ja auch keine produktive Arbeit. Das ist ja einfach nur Shit von links nach rechts schieben eigentlich. Ja? Und so wirklich sich mal wieder Zeit zu nehmen, Dinge zu durchdenken, Dinge zu erarbeiten, Dinge zu schaffen, erschaffen auch. Das haben wir total verlernt.
Definitiv. Also da kann ich mich auch gar nicht komplett von ausnehmen. Ne? Es gibt natürlich Tage, da fällt mir das leichter, das Telefon auf die Seite zu legen. Dann gibt es Tage, da schaffe ich es halt überhaupt nicht. Gar keine Frage. Aber ich versuche es auch schon einzugrenzen und meine Leute darauf, also ich sage jetzt mal, meine Privatmenschen darauf zu impfen, dass ich ja businesstechnisch da ja schon viel dran hänge und dass es bitte niemand persönlich nehmen soll, aber ich irgendwann den Kopf so voll habe und die ja auch möchten, dass ich die Nachricht dann vernünftig und in Ruhe beantworte und nicht zwischen Tür und Angel und irgendwie die Hälfte vergessen habe, um das es eigentlich ging und so weiter. Ja, und da, also die meisten sind mittlerweile echt entspannt, die wissen das, aber es gibt halt auch noch Menschen, die ja, ich sag mal, ein Erwachsenenalter erreicht haben und da irgendwie nicht so drauf klarkommen und ich mir dann denke, meine Güte, Leute, wenn es so dringend ist, also dann ruft doch an.
Ja, das Telefon, und da mache ich mich auch nicht von frei, das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden einfach mal anzurufen. Ne? Wie oft hat man das früher gemacht? Ich weiß noch früherer, hatten wir noch so Telefone mit Schnüren, ja, auch noch im Büro, ja. Wie oft du da an diese Riesenkonsole gegriffen hast, der Telefonhörer war schon so richtig so schmanzig, ja, also von allem Make-up von Menschen, die da irgendwie mal ihren Kopf dran gehalten haben und so. Aber wie oft wir da telefoniert haben und wie einfach dann einfach Dinge geklärt werden konnten. Und klar hat das auch alles seine Vorteile. Ich meine, wir konnten uns jetzt im Vorfeld zu dem Podcast auch mal eben hier Ping-Pong spielen und ja, passt und passt nicht und ja, okay, alles klar. Das ist natürlich auch, man darf es jetzt nicht nur verteufeln. Das ist sowieso bei keiner Sache. Schwarz-Weiß-Denken ist sowieso nie gut für unser Gehirn und für unsere Gefühle. Aber da die Balance zu finden, ja.
Ja, das denke ich nämlich auch, so den Mittelweg zu finden, ne? Und sich auch mal die Ruhe zu gönnen oder sich vielleicht Zeiten einzuteilen, dass man sagt, okay, was weiß ich, eine Stunde am Tag Social Media, egal welcher Kanal, Und eine Stunde am Tag nutzen, um mit Freunden zu telefonieren, Nachrichten zu beantworten. Ja, und den Rest halt das zu machen, was ja einen beruflich irgendwie voranbringen muss. Also in unseren beiden Jobs ist es ja auch total wichtig, einfach zu netzwerken.
Ja.
Und das kann schon mal super viel Zeit in Anspruch nehmen. Man lernt super coole Menschen kennen, gar keine Frage. Man hat tollen Austausch, man hat tolle Gespräche. Aber auch da ist man dann irgendwann so ausgelaugt von, dass man denkt, okay, war total viel Input, aber reicht jetzt auch erstmal wieder.
Ja,
So.
ja.
Und
Speaking of which, ich war gestern auf so einer Netzwerkveranstaltung, das war auch super cool, aber das waren 3 Stunden vor Ort, es waren irgendwie 20 Leute, ich musste eine Stunde hin, eine Stunde zurückfahren. Da habe ich auch gemerkt, okay, früher habe ich sowas viel öfter gemacht und das habe ich viel besser weggesteckt, in Anführungszeichen, ja, weggesteckt jetzt von dem ganzen Input und so, der da kommt. Und gestern, ich hätte mich mittags fast hinlegen können, als ich wieder zu Hause war, ne? Und dann muss es dabei eigentlich erst, in Anführungszeichen, richtig anfangen zu arbeiten. Und deswegen ist auch ein Teil der emotionalen Intelligenz, ist auch Energiemanagement, mentales Energiemanagement. Denn es ist ein Trugschluss, dass wir multitaskingfähig sind, das sind wir nicht. Unser Gehirn kann immer nur eine Sache zur Zeit machen. Und ich glaube, wenn wir das nicht lernen, dass wir uns wieder auf einzelne Dinge konzentrieren, dann wird auch unsere gesamte, ich glaube auch, das hat größere Konsequenzen als nur für den einzelnen Menschen, ja, dann wird irgendwann unsere Wirtschaft einfach auch den Bach runtergehen, weil wir gar nichts mehr Qualitatives hinkriegen, ja, weil wir eigentlich nur noch so am Feuerlöschen sind und gar nicht mehr uns wirklich auch mal Auszeiten nehmen, ja, mal den Horizont ändern, einfach auch mal nichts machen, ja, einfach mal aktiv nichts machen. Das sind die Momente, das kennst du bestimmt auch, wo du so plötzlich so einen Geistesblitz hast, wo du irgendwie beim Abwaschen stehst oder so, ja, und denkst, fuck, genau das ist es, das mache ich jetzt oder das war die Lösung, ja. Und wenn du da eigentlich nur so durch alle Reize des Tages irgendwie durchfliegst, da kommen dir diese Gedanken nicht. Das Gehirn muss dafür Ruhe haben.
Ja, also ich mache das auch ganz gerne mal, dass ich einfach alles aus habe, irgendwie mein Käffchen trinke und einfach mal die Wand anstarre oder so. Und da mal irgendwie versuche, zu mir zu kommen und das auch mal so wirklich aktiv genießen kann. Also dieses wirklich, dass nichts um mich rum ist. Also wirklich kein Geräusch, gar nichts. Vielleicht draußen mal so ein bisschen Vögelgezwitscher oder so, aber ansonsten wirklich nichts. Und das hätte ich früher nie ausgehalten. Das war aber auch eine Flucht vor gewissen emotionalen Sachen.
Ja.
Aber heute, ich total. Und wenn ich merke, okay, ich habe jetzt so ein Overload, aber ich habe so Ideen, ich nehme mir, ich habe so einen Kratelzettel und da mache ich mir einfach alles drauf und habe gesagt, so, ist jetzt für mich raus aus meinem Kopf. Ich weiß, dass ich daran weiterarbeiten will. Und dann mache ich es am nächsten Tag oder den Tag darauf, wenn ich Zeit habe. Weil die Grundnotizen, die Ideen, worum es geht, das weiß ich ja immer noch.
Ja.
So, und dann ist es halt aufgeschrieben, zum Beispiel. Das ist auch etwas, was mir häufig hilft.
Ja, super, super gutes Tool. Das ist ja auch das, was wir immer oder was auch empfohlen wird, wenn du, das kennt sicherlich auch, ich würde mal sagen, jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen kennt das ja, dieses abends, dass das Gedankenkarussell angeht. Weil was du nämlich gerade so gesagt hast, das auch aushalten können, das ist so spannend. Stille aushalten können und das dann auch zu genießen, hast du, glaube ich, gesagt. Das haben wir so verlernt, weil wir direkt nervös werden, ja. Und das ist nämlich auch dann genau der Grund, wenn wir ins Bett gehen und dann ist auf einmal Stille da. Unser Gehirn kann das nicht genießen und deswegen geht die Scheiße im Kopf los. Und das, was du da machst mit dem Aufschreiben, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der abends mit diesen Gedankenkarussellen da eifrig im Kreis fährt, das einfach aufzuschreiben. In dem Moment dann einfach einen Zettel, Papier nehmen, Stift neben das Bett zu legen, nicht das Handy nehmen, sondern wirklich Papier und Stift und das dann einmal zu notieren. Dann ist es raus aus dem Kopf und ja, dann können natürlich auch noch weitere Entspannungsmethoden da irgendwie Gutes tun. Aber das Wichtige ist, dass man das macht, weil das wissen wir auch aus der Neurowissenschaft, Gewohnheiten, Dinge, die man ständig wieder neu tut, die bahnen sich so richtig in dein Gehirn ein. Und es braucht eben neue Gewohnheiten, damit die alten nicht mehr da sind. Ja, du kannst nicht erwarten, dass sich was ändert, wenn du immer nur dasselbe weiter tust. Und dann sind aber auch viele Leute so, die belächeln das so ein bisschen. Ach ja, wenn du das aufschreibe, das bringt doch nichts und so. Aber die machen es dann halt auch nicht. Ja, und dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann das Burnout kommt.
Ja, definitiv. Also ja, das ist halt, ich verstehe auch, dass man das so ein bisschen belächelt zum Teil. Ich habe, ne, über einige Sachen habe ich auch gedacht, ja, genau. Na, ich dachte, komm, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn du es machst? So, und dann einfach mal testen für sich selber. Und ja, das ist, da hat ja auch jeder seine eigenen Methoden und die er auch für sich anwenden darf. Aber ich glaube, wir sind alle mit irgendwelchen Themen beschäftigt. Wir haben alle irgendwie unsere Päckchen und jeder irgendwie sein eigenes in seiner Form. Und da ist es einfach auch wichtig, dass man da was für sich tut.
Ja, und dranbleiben ist auch so wichtig. Ne? Nicht direkt erwarten, irgendwie, ich habe jetzt 5 Minuten die Augen zugemacht und mich auf meinen Atem konzentriert, jetzt bin ich Hulk, ja. Dranbleiben, Kontinuität. Wir haben so viele Jahrzehnte, wenn wir jetzt uns um die ungesunden emotionalen Verhaltensmuster kümmern, so viele Jahrzehnte diese ungesunden Sachen immer und immer und immer wieder getan. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, die gesunden Sachen immer und immer und immer wieder zu tun, ja. Weil das Gehirn, das urteilt dann nicht, ja, das macht, was du ihm sagst. Und du kannst deinem Gehirn alles sagen. Das sondiert dann nicht nach gut oder schlecht oder richtig oder falsch, und es macht einfach, was du ihm sagst. Und deswegen sind eben die schlechten Gewohnheiten so, wie sie sind, aber gute Gewohnheiten können eben auch genauso etabliert werden. Aber das muss man halt machen.
Ja, und das muss man sich auch wert sein. Ich würde sagen, man muss sich das wert sein. Das ist, glaube ich, auch ein Thema. Viele Menschen sind sich vieler Dinge einfach nicht wert. So, und das ist, also das wäre natürlich nochmal ein größeres Thema. Da reicht auch nicht immer ein Coaching, ne? Da muss man, also in Anführungszeichen, sondern
Ja.
da muss auch jemand ran, der therapeutisch gut ausgebildet ist. Nicht alles kann man in einem Coaching beheben, sag ich mal.
Ja.
Aber es ist total toll, dass es immer mehr Leute gibt, die sich auch zertifizieren lassen, die sich Gebiete raussuchen, wo sie Menschen unterstützen können und dass auch immer mehr Menschen das in Anspruch nehmen. Das ist einfach total wichtig, dass Leute immer mehr lernen, hey, Hilfe annehmen, um meine Lebensqualität zu verbessern, ist nichts Schlimmes, ist nichts
Ja.
Verwerfliches. Im Gegenteil, das ist wichtig. So, wenn du Glück
Ja.
hast oder Pech, je nachdem, wie du es siehst, bist du 100 Jahre auf dieser Welt.
Ja.
Und dann, wenn du dann irgendwie immer traurig bist oder unglücklich oder wütend oder was auch immer, hast du einfach nicht diese Lebensqualität.
Dieses Thema Hilfe annehmen, hatten wir jetzt auch gerade letztens erst in der Academy. Auch das, und da sind wir halt auch ganz schnell dann bei Glaubenssätzen, ne? Glaubenssätze sind Überzeugungen mit emotionaler Resonanz. Das heißt, da sind wir auch schon direkt wieder im Bereich der emotionalen Intelligenz, weil eine Überzeugung, wenn es einfach nur ein Satz ist in deinem Kopf, den kannst du schnell wieder streichen. Aber sobald du emotional mit dem irgendwie verklebt bist, wird das halt ein ungesunder Glaubenssatz. Und dieses, wenn ich Hilfe annehme, zeige ich Schwäche. Das dürfen wir uns alle mal direkt aus dem Hirn raushauen. Das gehört da überhaupt nicht hin. Deswegen will ich das nochmal doppelt unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Dieses sich auch Hilfe holen, ja. Und die Seiten, die gegen, oder man hat oft gerade bei dem ersten Schritt, so dieser erste Schritt, den man in was auch immer, womit man da auch anfängt, aber der erste Schritt, der ist auch oft mit so viel Scham behaftet. Und sich da zu trauen, ja, vielleicht hilft auch einfach die total rationale Aussage, das Gegenüber hat das schon tausendmal gehört für dein Gegenüber, also wenn es ein professionelles Gegenüber ist, ja, das ist Brot und Butter. Du brauchst dich da gegenüber nicht zu schämen, dich zu öffnen, ja. Du brauchst auch nicht zu denken, was die andere Person von dir denkt, ja. Weil das alles ganz normal ist. Wir Menschen haben das alle. Letztens sagte, habe ich mit einem Ingenieur bei mir im Training, ja, der hat mich erst nur mit karierten Augen angeschaut, als wir so angefangen haben, ne? Und irgendwann sagte der: Boah, Janine, ich glaube, ich habe das auch. Ja, du bist auch ein Mensch. Du hast auch ein Gehirn. Das funktioniert genauso wie bei allen anderen. Deswegen hast du auch Emotionen.
Ja, das hatte ich. Ich musste gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht, habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist, ja, ich sag mal, hauptsächlich alleinerziehender Vater. So, die Mutter ist zwar in der Nähe, aber na, ist auf jeden Fall alles ein bisschen komplizierter. Und dann ging es halt um Einschulung und was alles organisiert werden muss und so. Und er sagte, ja, ich fühle mich ein bisschen überfordert. Und kurz danach, als er das gesagt hat, hat er das auch gleich wieder so klein geredet. Und dann habe ich gesagt, du darfst es ruhig Überforderung nennen.
Ja.
Es ist einfach viel. Einem Job nachgehen, einem Kind eine tolle Einschulung zu bieten, sich drumherum um alles zu kümmern. Was noch anliegt, es ist ja wie bei allen, du kommst ja nicht nach Hause und das Kind schmiert sich die Stulle und ihr geht schlafen, sondern, ne, ich meine, es wurde eingeschult, da, ne, es ist noch dementsprechend jung. Und es ist nicht schlimm, wenn du dich überfordert fühlst. Das zeigt ja nur, dass dir dein Kind wichtig ist, dass du alles richtig machen willst und dass du da vorankommen willst. Und niemand wird dich dafür verurteilen, wenn du sagst, oh, Kacke, ich fühle mich jetzt gerade überfordert. Es ist mir gerade alles ein bisschen viel. Das ist okay. Das heißt nicht, du liebst dein Kind nicht. Das heißt nicht, du hast keinen Bock auf die Situation oder du kommst da nicht durch die Situation durch. Das heißt nur, du bist gerade overload.
Ja,
So, nicht mehr und
absolut.
nicht weniger. Und sag es ruhig. Es ist nicht schlimm. Es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Die Menschen zeigen es halt häufig nur nicht.
Genau, und das ist nämlich der eigentliche Fail. Nicht zu sagen, ich bin überfordert, sondern in dieser Überforderung zu verharren, bis es dann irgendwann wirklich kippt und dysfunktional wird, ja. Weil dann kommst du da auch nicht mehr raus. Aber sobald du es erkennst, für dich anerkennst, wirklich einfach mal wertfrei zu akzeptieren, was da gerade ist.
Genau.
Einfach auch mal zu sagen, es ist scheiße, ich kann nicht mehr. Ja, was wir jetzt auch, ich sehe es auf LinkedIn, diese ganzen Diskussionen um berufstätige junge Eltern, die plötzlich alle Posts irgendwie schreiben über Überforderungen, ja, aufgrund dieser ganz vielen Rollen. Das ist normal. Die Frage ist halt nur, wie man dann damit umgeht. Und da ist Hilfe holen das eine, da ist das Herunterfahren von Ansprüchen das andere. Ja. Ich meine, ich kriege selbst, okay, ich habe 2 Hunde, die machen auch viel Dreck und die sind auch Arbeit. Aber selbst ich kriege es nicht hin, den Haushalt immer on top zu haben. Ja. Wie willst du das denn machen, wenn du irgendwie 70% arbeitest, 2 Kinder hast und der Mann ist auch am Arbeiten? Natürlich funktioniert das nicht. Und wenn du dir dann entweder Entlastung holst durch externe Leute, das kann natürlich sich auch nicht irgendwie jeder da leisten, irgendwie eine Haushälterin oder so. Vielleicht kannst du Familie machen, Freunde. Aber da wirklich in der Lösungsorientierung zu bleiben, das ist das Wichtige an der Stelle. Ja. Anzuerkennen, es ist scheiße, aber und das auch mal auch mal wirklich wahrzunehmen und das auch mal da sein zu lassen, das ist so wichtig. Aber dann eben sich nicht da wie so ein Käfer auf dem Rücken strampeln. Sondern dann wirklich zu sagen, okay, wie lösen wir das jetzt im Sinne aller, ohne dass wir da uns noch weiter darüber belasten. Das muss der Weg sein.
Ja, genau. Also, dass man auch ja guckt, wie kann ich das jetzt für mich regeln? Wie kann ich das vielleicht meinem Kind jetzt nochmal beibringen und sagen, du, ich liebe dich über alles, aber ich habe gerade die Energie nicht. Wollen wir uns nicht einfach zusammen eine Stunde hinlegen oder zwei? Was weiß ich? Also, ne, ich bin selber nicht Mutter, ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, wie viel Druck das ist, das immer allen recht zu machen und vor allen Dingen deinem, das ist einfach, ja. Da willst du halt was Gutes draus machen, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist es, glaube ich, auch schwer. Da sind wir auch wieder bei dieser Empathie, dass ja das Aushalten, dass dein Kind vielleicht gerade unglücklich ist oder gelangweilt, das ist mit Sicherheit auch schwer.
Das ist ein super spannendes Thema und ich bin wirklich kein Experte im Kindheitsbereich, deswegen würde ich es gerade erstmal wieder zurück zu den Erwachsenen ziehen. Aber das ist auch so ein Ding, was wir lernen dürfen. Wir sind nicht für die Emotionen von anderen verantwortlich. Ne, beim Kind ist das ein bisschen noch was anderes, aber nur weil mir mein Gegenüber jetzt da irgendwas zeigt, heißt es das nicht, dass ich sofort für ihn oder sie eine Lösung finden muss. Das kann immer nur die Person selber. Man kann dabei Unterstützung anbieten, ne? Aber dieses sich ständig genötigt zu fühlen, auch Antworten zu geben, Lösungen zu bringen, auch das stresst uns total. Und das gehört da einfach gar nicht hin, ne? Weil jeder ist erstmal immer für sich selbst verantwortlich.
Ja, ganz genau. Das ist auch etwas, was ich so lernen musste, dass ich immer direkt die Probleme der anderen lösen wollte und gedacht habe, so, nee, irgendwie habe ich auch mal genug eigene, vielleicht sollte ich da erstmal dran arbeiten, bevor ich mich um die der anderen kümmere. Also ich bin schon, dass ich versuche dann auch Ratschläge zu geben und Tipps zu geben, sei es beruflich oder privat. Aber auch da haben wir mittlerweile ja alle so, weil auch in meinem Freundeskreis einige mit Depressionen und so zu kämpfen haben, dass man dann halt auch mal sagt, hey, hab da, es tut mir wirklich leid, ich weiß, du brauchst gerade jemanden zum Reden. Ich kann gerade nicht, ich wäre gerade nicht so ein guter Zuhörer. Wie sieht's aus? Wollen wir uns morgen in Ruhe auf einen Spaziergang und einen Kaffee treffen, sofern das in der Depressionsphase halt irgendwie möglich ist,
Ja.
ne? Und wirklich unter vier Augen in Ruhe reden. So.
Super.
Und funktioniert mal, mal nicht.
Ja.
Aber dass ich auch für mich lernen musste, nicht immer dann ein schlechtes Gewissen zu haben. Meine
Ja.
Freunde sind mir ultra wichtig, ich habe sie alle lieb, aber ich habe nicht immer die Energie. Und sich das einzugestehen und dann nicht zu Hause zu sitzen und wirklich durchgehend ein schlechtes Gewissen zu haben, das war für mich wirklich ein richtig, richtig krasses Learning. Weil teilweise habe ich zu Hause gesessen und geheult, weil ich nicht drauf klargekommen bin, dass ich jetzt keine Hilfestellung für den anderen war.
Und was hast du konkret gemacht dann, um da deine Spirale da zu durchbrechen?
Ich habe das für mich reflektiert und ich habe den Leuten das einfach gesagt. Ich habe gesagt, du, ich fühle mich so und so. Es macht nichts Gutes mit mir. Ich wär gern für dich da, weil du mir wichtig bist, aber ich kann einfach gerade nicht. Ich kann es nicht, ich schaff's gerade nicht. Ich bin selber gar nicht so richtig bei mir. Dieses Gespräch würde uns beide nicht voranbringen.
Ja.
So. Und hat man natürlich auch Menschen gehabt, die dann beleidigt sind, aber da sind wir wieder bei dem Thema eigene Emotionen. Ne?
Ja.
Und dann gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, ey, total cool, danke, dass du das so offen sagst. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Werde ich beim nächsten Mal auch so machen und das ist ja auch völlig okay.
Ja.
Ne? So, ich kenne das ja auch, dass ich mich dann andersrum, ja, ich sag mal, ja, angegriffen gefühlt ist nicht das richtige Wort, aber ja, so im Stich gelassen gefühlt habe. Im ersten Moment und dann dachte so, Moment mal. So, gleiches Recht für alle. Ne?
Ja.
So, dass man da auch noch mal sagt, hey, du also funktionieren, das ist auch so ein blödes Wort, aber ist ja am Ende ist es ja funktionieren. Das tue ich nicht immer und ich vor allen Dingen, ich möchte das auch nicht müssen. Ja? Warum soll ich das denn an jemand anders aufbürden?
Ja.
Ne?
Ja. Das ist auch so ein Ding, was ich oft sehe, dass man die Verantwortung für seine eigenen Gefühle immer versucht, bei den anderen auszulagern. Eine mir sehr nahestehende Person, das wir hatten auch letztens so ein Thema, und dann sagte ich, ja, was brauchst du denn irgendwie, dass es dir da besser geht? Ja, die Anerkennung von anderen. Ja, wie lange genau willst du darauf warten, dass das passiert? Und wenn es nicht passiert, willst du dann akzeptieren, dass es dir die ganze Zeit weiter so scheiße geht? Ne? Also, dass wir auch wirklich lernen, für unsere eigenen Gefühle verantwortlich zu sein. Und damit meine ich nicht, dass, wenn uns jemand wirklich irgendwie mal auch in der Kindheit irgendwie Scheiße angetan hat, das möchte ich damit nicht runterspielen. Aber es ist immer das, was du dann in dem Moment mit dir und deinen Gefühlen machst, es ist immer nur deine Verantwortung. Und das zu externalisieren und darauf zu warten, dass irgendwer zur Hilfe eilt oder dich die ganze Zeit praised und sagt, wie toll du bist, das ist natürlich gut und das brauchen wir auch. Aber wenn wir uns nur davon abhängig machen, werden wir auf Dauer nicht glücklich werden, weil wir können nicht beeinflussen, was andere Menschen tun. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Es war eine kleine Brandrede gerade, aber das, ja, also genau.
Ja, spiegeln, reflektieren, Verantwortung für sich selbst
Ja.
übernehmen, ne? Und ja, ehrlich auch zu seinen eigenen Emotionen stehen und ja, auch mal sagen, wenn man irgendwas nicht kann, nicht möchte, egal wie wichtig dieser Mensch ist. Und ja, ich glaube, dieses Aufmerksamkeit, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, auch ein Thema, was ganz, ganz viele beschäftigt. Also das Instagram ja so ein total gutes Beispiel für, wie vielen Menschen ja ihr Leben von Likes abhängig machen, sag ich mal, ne? Und finde ich auch schwierig. Also auch mir sagen die Leute halt häufig, Mensch, Jana, du machst dir so viel Mühe mit deinem Instagram und du hast da so tolle Bilder und manchmal gibt es da gar kein Like, ne, wo ich sage, ja gut, ist dann halt so. Trotzdem bin ich mir sicher, dass der eine oder andere sich das angeguckt hat. Und ich kriege ja auch hier und da mal Feedback, dass die Leute sagen, Mensch, das hat mir jetzt ein bisschen was gebracht, habe ich jetzt was gelernt, das war mir gar nicht bewusst. Und das ist ja das am Ende, worum es mir geht. Ne? Dass
Ja.
jemand sagt, Mensch, oder wenn ein Podcast, dass die Leute sagen, Mensch, Ich habe das und das jetzt mir mal angehört, das Thema. Total cool, danke für die Info. Wusste ich gar nicht. Eigentlich habe ich jetzt mal einen Ansprechpartner
Ja.
für Thema XY und so weiter. Und das ist ja am Ende das, worum es mir geht. Das ist ja wie mit allem. Manchmal ist man ja auch ein Vorbild, sag ich mal, ohne dass man weiß, dass man eins ist.
Ja.
Und ja, da muss man halt auch mal raus. Und auch da denke ich, wenn man, ja, ich sag mal, zu 80% mit sich im Reinen ist, ich glaube, zu 100% funktioniert nicht immer, dann braucht man all diese Dinge nicht. Wenn man weiß, wer man ist, und das Außen so ein bisschen weglässt, sag ich jetzt mal, ist das alles ein bisschen einfacher. Aber es ist, ja, das ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema einfach. Ne? Das ist ja auch, wie
Ja,
bist du
total.
geprägt? So, wie ist deine
Ja.
Familie? Hast du Freunde? Wie ist es auf der Arbeit? Also viele holen sich das ja auch über die Anerkennung, wie wenn man sagt, ja, ich bin jetzt Schichtleiter, ich kriege jetzt 2,50 € mehr als die anderen,
Ja.
muss sie dafür aber auch anschreien und irgendwie ja, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig sagen soll, aber ich muss sie jetzt dahin bringen, dass die halt machen, was sie machen sollen. Was habe ich davon? Ich habe 2,50 € mehr die Stunde. Finanzamt dankt dir. Deine Kollegen finden dich aber vielleicht alle scheiße.
Ja.
So, ne? Und dann muss man halt gucken, okay, was ist da so? Aber gut, das würde jetzt auch zu lange dauern. Genau, ich muss nämlich auch gleich noch in einen Termin.
Yes.
Obwohl ich noch stundenlang Lust hätte, mit dir zu quatschen, weil es einfach so ein spannendes Thema ist. Ja, sag uns doch nochmal gerne, oder die Leute, die jetzt sagen, Mensch, ich würde total gerne mal mit ihr schnacken. Ich habe da mal so ein, zwei, fünf Fragen.
Schnacken.
wie bekomme ich sie denn erreicht?
Ja, also die Mental Elite Academy findet ihr unter Mental Elite Academy auf Instagram. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, oder ihr kontaktiert mich über LinkedIn, Dr. Janine Hagen. Genau, da könnt ihr mich einfach immer anhauen. Ich beantworte auch immer bis zu einem gewissen Grad Fragen einfach so. Bin da jetzt nicht so sklavisch unterwegs. Und genau, wenn ihr einzelne Themen habt, wo ihr so merkt, boah, ich habe da irgendwie eine emotionale Blockade oder so, dann können wir in ein, zwei Sessions da schon sehr, sehr viel erreichen. Und wenn ihr grundsätzlich sagt, boah, ich will für mich einmal wirklich präventiv was für meine mentale Gesundheit tun, meine emotionale Intelligenz boosten, dann stelle ich dir sehr gerne einmal die Trainings vor, die es bei uns gibt. Und genau, vielleicht höre ich ja von dem einen oder anderen mal was im Nachgang zu dem Podcast. Wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr natürlich auch immer an Jana gehen. Und ich hoffe, ihr konntet, wie Jana gerade sagte, irgendetwas mitnehmen heute aus unserem Gespräch zum Thema emotionale Intelligenz. Im
Ja,
weitesten Sinne.
genau, es würde mich sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr zu den Fragen speziell emotionale Intelligenz habt, dann meldet euch gerne. Wenn ihr jetzt, ich leite sonst auch gerne das weiter, ist alles gar kein Problem. Wir sind ja beide in Kontakt. Und ansonsten vielen Dank nochmal für deine Zeit. Es war wirklich ein tolles Gespräch und ich
Danke
hoffe,
dir, Jana.
heute hat alles geklappt mit den Geräuschen. Das wäre sonst
Ja.
ehrlich schade. Aber dann, Leute, dann müsst ihr einfach damit leben, weil das Thema ist wichtig. So.
Genau.
okay, dann vielen Dank, meine Liebe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören und wünsche dir jetzt erstmal noch einen fantastischen Abend.
Alles ganz genauso, liebe Jana. Bis dahin, mach's gut, ciao.
Ciao.